Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Es ist schön, dass wir heute einen Teil unserer Geschwister wertschätzen können, die wahrscheinlich es hier sehr wertschätzen, in dieser Gemeinde, weil sie hier regelmäßig im Gottesdienst eine Übersetzung bekommen. Und man merkt, wie wichtig Verstehen ist, glaube ich, erst dann, wenn man nicht hören kann. Ich kann mich nicht in euch hineinversetzen. Wahrscheinlich kann es kein Hörender, selbst wenn man es nachmacht, indem man die Ohren zuhält, indem man sich vielleicht was reinstopft und es einfach mal versucht. Ich bin damit geboren, hören zu können. Ich kann auch reden. Manche von euch, merke ich, wenn sie mit mir sprechen und gebärden, sprechen dabei auch und können auch reden und haben das gelernt. Und ich versuche, die Worte zu verstehen, und manchmal brauchen wir trotzdem einen Übersetzer, damit wir uns verstehen. Um das Verstehen geht es auch heute, um die Kommunikation, wenn sie nicht klappt, wenn sie nicht gelingt. Und ich glaube, wenn Kommunikation nicht gelingt, und das ist das Thema der Predigt, dann kommen wir nicht zusammen. Dann kommen Menschen nicht zusammen und dann kommt Mensch und Gott auch nicht zusammen. Wenn wir Gott nicht verstehen, wollen wir vielleicht mit Gott auch gar nichts zu tun haben. Es gibt viele Menschen, die auf der Suche sind und lassen von Gott ab, weil sie ihn nicht verstehen. Oder sie verstehen uns Christen vielleicht manchmal nicht. Ich habe eine Geschichte aus der Bibel mit euch vor, heute durchzunehmen, zu entdecken. Und zwar steht sie in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Eine ziemlich bekannte Geschichte. Die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien. Und die Geschichte handelt davon, wenn Kommunikation nicht klappt, wenn ein Mensch nicht richtig versteht, dass er auch dann ganz viele Fragezeichen hat, aber vielleicht auch Barrieren. Aber diese Geschichte ist viel tragischer. Wenn man diese Geschichte beginnt, in den ersten Versen, dann lernt man zwei Menschen ein bisschen näher kennen. Philippus und den Kämmerer, der hier nicht ein einziges Mal mit Namen genannt wird. Ich lese mal die ersten Verse von Vers 26 im 8. Kapitel der Apostelgeschichte. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh um die Mittagszeit auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Wenn ihr euch jetzt wundert und Luther habt, steht da: Steh auf und geh nach Süden. Ist eine falsche Übersetzung, der kann nicht so richtig Griechisch, der Junge. Kann man nämlich genau mit diesem Wort übersetzen, weil das Wort Mittagszeit und Süden ist das gleiche. Hier weiß man aber eigentlich, dass Gaza oder die Straße im Süden liegt und man sich fragt, warum soll er es doppelt benutzen? Und es wird betont hier, diese Straße ist da öde. Und um die Mittagszeit ist diese Straße öde. Also geht man eher davon aus, dass es eine bestimmte Uhrzeit ist, wo der Engel des Herrn Philippus sagt: Geh jetzt um die Mittagszeit zu dieser Straße. Und dort geht's dann weiter. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Dieser Kämmerer, im Griechischen steht da übrigens, dass es auch ein Eunuch ist, war also, wenn man überlegt, woher er kam, ein Mann aus dem Süden des ägyptischen Reiches. Seine Königin war also eher eine Pharaonin, denn eine, oder mehr als eine Königin. Also eine mit einer ganz anderen Religion. Er war zusätzlich aber reich, mächtig. Das bewies auch, dass er die Schriftrolle des Jesajas, glaube ich, steht hier, las, wenn wir weiterlesen. Genau. Er hat also die Schriftrolle des Jesajas dabei und die zu haben, bedeutet, wenn ihr mal so einen Fischermannslohn damals gehabt hättet, würde das bedeuten, dass ihr nicht nur mehrere Monate, sondern mehrere Jahre hättet arbeiten müssen, um euch die leisten zu können. Eine biblische Rolle, ein Papyrus oder ein Schriftstück war richtig viel wert. Und wenn man sich fragt, warum dieser Mann aus einem anderen Land nun nach Jerusalem gezogen ist, steht hier auch, er kam dorthin, um anzubeten. Anscheinend war es also jemand, der auf der Suche war. Und es war üblich, dass viele Menschen, so wie heute, nach Jerusalem gingen, weil es schon damals bekannt dafür war, für dieses Volk Israel mit der Geschichte Gottes, dass Menschen dahin kamen, um diesen Gott kennenzulernen. Das waren natürlich oft die Gebildeten, weil sie diese Information hatten. Und diese Religion, die er hatte, die schien ihn nicht befriedigt zu haben. Also machte er sich auf und anscheinend hat sie ihn erfasst, diese Religion. Er hatte da nur ein Problem, nämlich selbst wenn er übertreten wollte, was damals möglich war, dann musste er sich beschneiden lassen und konnte durch eine Proselytentaufe dann übertreten. Als Eunuch war das nicht möglich. Es geht nicht. Er wäre niemals oder er hätte niemals die Chance gehabt, Jude zu werden. Diesen Glauben anzunehmen. Und vielleicht mit diesem Wissen wird das Handicap, das der Mann da hatte, plötzlich viel schwerer. Da gibt's Menschen, und nicht nur mit diesem Handicap, die wir ausschließen, weil sie vielleicht keine Chance haben, dazuzukommen, wenn es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, die anders aussieht, als wie sie eigentlich vorherbestimmt ist. Durch Beschneidung und durch Proselytentaufe. Und Gott hatte diesen Menschen im Blick. Und er sandte den Engel zu Philippos. Und wenn man hier die Apostelgeschichte liest, dann weiß man, es ist der erste Heide, um den es hier eigentlich geht, der übertreten wird in das Christentum. Nun findet also Philippus, der sich aufmacht, weil er auf den Engel des Herrn hört, diesen Menschen. Und er hört, wie er aus der Jesaja-Rolle liest. Wenn wir in Vers 29 und 30 lesen, steht da, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und direkt fragte er, verstehst du auch, was du da liest? Er war schon so gebildet, dass er anscheinend Hebräisch lesen konnte. Er war so gebildet, dass er die Sprache verstand, wahrscheinlich auch die Kultur. Er kannte die Geschichte Israels anscheinend. Und trotzdem ist es vielleicht ähnlich wie bei uns, wenn ich Religionsunterricht gebe oder Taufunterricht, dann merke ich, es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die darin aufwachsen und für denen das Neuland ist. Aber selbst Menschen, die in dem Glauben aufwachsen, nenne ich mal so, die im Glauben aufwachsen, was ist das, die damit groß werden, die verstehen dieses Wort nicht leicht. Es fällt vielen Menschen schwer zu verstehen, was sie da überhaupt lesen. Zu begreifen, was es meint, selbst wenn man damit groß wird. Und der Kämmerer, ohne Angst, die Hosen fallen zu lassen, ohne Angst, sich die Blöße zu geben oder Unkenntnis zu haben, Unwissenheit, sagt, wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und das ist die eigentliche Antwort, die viel spannendere in dem Vers. Wir achten so oft auf die Frage, verstehst du auch, was du da liest? Das Eingeständnis aber zu sagen, wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet, ist ein großes. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns vieles selbst aneignen können. Oder meinen, es uns selbst aneignen zu können. Ganz ohne Hilfeleistung? Kriegen wir es hin? Ich kenne Leute, die bringen sich Gitarre spielen alleine bei. Mit YouTube-Videos. Dann wird der Anleiter nicht ein Mensch sein, sondern vielleicht das Internet. Es gibt Menschen, die sich einiges selbst angelernt haben, aber vielleicht gab es einen Punkt, wo sie gelernt haben, wie sie lernen. Wenn dir niemand beibringt, wie du lernen sollst, wird es schwierig sein, selbst auf die Idee zu kommen, wie man lernt. Man braucht Hilfestellung. Wenn ihr von Anfang an in eurem Leben gesagt hättet, das kann ich alleine, von dem Moment, wo ihr gekrabbelt habt, ohne Anleitung, ohne Beobachten, und ich sehe das bei meiner Nichte, bei meinem Neffen, der beobachtet meine Nichte. Und wie der laufen gelernt hat, ich habe das Gefühl, schneller als meine Nichte. Und er versucht auch alles besser zu machen, oder er möchte es am liebsten schon so können wie meine Nichte. Dabei ist sie ein paar Jahre älter, aber das ist ja egal. Er möchte es genauso wie sie. Also tut er alles und legt sich ins Zeug und er beobachtet ganz genau. Und er ist gerade dabei, erst beim Reden zu üben, also quasselt er irgendwas los und ist es falsch. Aber die Kids lassen sich sowas von anleiten. Und sie schnappen so viel auf. Und bei uns ist es genauso. Und irgendwann vielleicht in der Schule denken wir wüssten mehr als der Lehrer. Oder mehr als der Vater. Und wenn wir dann groß sind, sagen wir irgendwann, Mensch, mein Vater hat aber ganz schön viel dazugelernt. Wenn man nicht dazugelernt hat, sagt man sowas vielleicht. Ich glaube, dass dieser Satz, der hier steht, eigentlich die Hilflosigkeit von uns jedem ausdrücken sollte. Und nicht nur in den ganz normalen technischen Sachen oder handwerklichen Sachen, sondern hier auch auf der Ebene, auf der geistigen Ebene. Wie können wir Gottes Wort verstehen, wenn wir niemanden haben, der uns darin begleitet? Das Reflektieren ist so wichtig, das Austauschen im Bibelgespräch oder zu Hause oder einfach zwischen den Türen, auf dem Flur, im Grindelcafé, unterwegs, wenn man am Strand oder an der Elbe ist, vielleicht in Hamburg das bessere Bild ist und sich austauscht und über Gott nachdenkt. Man reflektiert. Man kommuniziert. Aber was, wenn da keiner ist? Was, wenn man sich mitteilen will, der andere dich aber nicht versteht? Und da hilft es vielleicht auch nicht, die Sprache zu lernen. Zu verlangen, dann lern du jetzt mal Deutsch. Dann verstehen wir uns auch. Wenn ich dich verstehe, reden wir weiter. Wenn die Person nicht reden kann oder nicht hören kann. Wie viel tragischer ist es, das eigentlich hinzunehmen? Die Geschichte geht weiter. Und Philippus stieg auf diesen Wagen drauf und erzählte ihm nun, was in der Schrift stand, und legte es ihm aus. Und dort stand, und er las gerade aus Jesaja 53, 7, Vers 8, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor dem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Von sich selber oder von jemand anderen? Philippus tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Ist schon interessant, wenn man plötzlich versteht, Fragen bekommt und noch mehr verstehen möchte. Und dann plötzlich jemand die Erlaubnis gibt zu reden, zu verstehen. Und da entwickelt sich nun etwas. Die Kommunikation gelingt und dieser Kämmerer lernt Jesus kennen. Der Kämmerer lernt Gott kennen. Und mitten in diesem Kennenlernen scheint Beziehung zu gelingen. Beziehung zwischen Philippus und dem Kämmerer und die Beziehung zwischen dem Kämmerer und Gott. Es wird Beziehung aufgebaut und das scheint innerhalb weniger Stunden zu geschehen, dass plötzlich da ein Wasser auftaucht und der Kämmerer sagt: Hey, hier ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Anscheinend hat er bis zu diesem Punkt schon begriffen, wofür die Taufe ist. So viel hat ihm Philippus da schon erzählt. Von Jesus. Was passiert ist, was geschehen ist, warum etwas passiert ist, was das mit ihm zu tun haben kann. Und dass Gott anscheinend ihn nicht vergessen hat. Ich glaube, dass dem Kämmerer ziemlich deutlich war: Ich kann kein Teil von dem Volk Israel werden. Ich weiß, was die Gesetze und die Bedingungen sind, um dazuzugehören. Und mir ist es nicht möglich. Und plötzlich wird ihm deutlich: Nee, wenn du zu Gott gehören möchtest, dann bedarf es nicht der äußeren Form. Dann brauche ich kein äußeres Zeichen von dir. Etwas, was an einem Körper ist. Etwas, was dich stigmatisiert. Etwas, was du hast oder was du nicht hast. Wichtig ist, ob du möchtest. Ob du mit diesem Gott leben möchtest. Und so wird wieder ein Mensch, der normalerweise ausgegrenzt wird von der Gesellschaft, wird diesem Menschen die Tür zu Gott geöffnet. Und ihm wird gezeigt, du kannst dabei sein. Du kannst Teil von dieser Familie sein. Und er wartet nicht eine Sekunde. Er weiß, wo er ausgegrenzt wird, wo er keine Chance hat. Und nun hat er die Chance, dazuzugehören. Als wenn er das Gefühl hätte, das könnte ihm gleich wieder genommen werden. Sagt er: Hier ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Oder als wenn er begriffen hat, wer Gott ist. Nicht jemand, der ihm was wegnehmen will, der ihn hindern will, sondern jemand, der ihn bei sich haben will. Und so tauft Philippus ihn und plötzlich ist er weg. Also Philippus ist plötzlich weg. Er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als er aber wieder aus dem Wasser hinaufstieg, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Er ging wieder zurück dahin, wo er herkam, heißt das. In sein Land. Es gibt Geschichten, Legenden, Mythen, die sagen, dass dieser Kämmerer der Begründer der Kirche in Äthiopien ist, der Christen in Äthiopien. Also ich glaube nicht, dass das Mythen und Legenden sind. Ich glaube, nur weil wir keine richtigen Beweise dafür haben, wenn dieser Mann zurück in seine Heimat ging und Gott kennengelernt hat, dann wird er eines gewiss gemacht haben: sein Glauben nicht für sich behalten haben. Und das in einem Land, wo es vielleicht schwierig gewesen ist, den Mund aufzumachen. Es gibt bestimmte Menschen, denen man da aber vielleicht zuhört in diesem Land. Wenn er irgendjemand gewesen wäre, hätte man ihm vielleicht nicht zugehört. Aber es war einer der ihren. Es war einer aus ihrem Volk. Es war ein Hoher aus ihrem Volk. Einer am Hofe. Manchmal gibt es große Hürden, Menschen überhaupt zu erreichen. Und ich bin davon überzeugt, Gottes Wege sind unergründlich. Und er sagt sogar, die Steine lässt er anfangen zu reden, um Menschen zu erreichen. Aber sein Hauptwerkzeug sind Menschen, um Menschen zu erreichen. Und wenn es richtig schwierig ist, Menschen zu erreichen, die nicht hören können, weil dort die Kommunikation gebrochen ist und es total schwierig ist, zu verstehen und die Frage da wirklich angebracht ist, verstehst du auch, was du da liest? Dann gibt es, glaube ich, keine besseren, diese Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, als dass ihr das seid. Ihr sprecht ihre Sprache. Ihr versteht sie nicht nur irgendwie, sondern komplett. Ihr habt Fähigkeiten, die wir nicht haben, obwohl ihr etwas habt, das wir haben. Umgekehrt. Obwohl wir etwas haben, das ihr nicht habt. Wir haben das Gehör und trotzdem habt ihr die Sensibilität und andere Eigenschaften, die man dazu braucht, das Evangelium in Bildern zu verpacken oder auch zu übersetzen, wie es jemand verstehen muss, der gehörlos ist. Zwischendurch bekomme ich das nur mit, dass ihr auch ja sagt, dass Gebärdensprache ja sogar international andere Sprachen hat. Also es gibt eine andere englische Gebärdensprache als die deutsche und dann gibt es die internationale. Also braucht man eigentlich da auch wieder Übersetzer. Das haben wir mitbekommen, als Maren ja in Afrika war. Und ich merke, wie groß da die Herausforderung ist und was noch tragischer ist. Wie oft wir uns darum gar nicht kümmern. Und deswegen schätze ich, dass wir hier eine Übersetzung haben, direkt oben. Und wenn Leute dann manchmal, ich weiß noch, als wir das eingeführt haben, vor wie vielen Jahren haben wir das eingeführt? Vor 2 Jahren. Da haben Geschwister aus dieser Gemeinde gesagt, das irritiert mich, das lenkt ab, das behindert mich, ich kann nicht richtig zuhören. Dafür habe ich kein Verständnis. Null. Also solange ich hier Pastor bin, wird das hier sein. Das kann nicht sein, dass jemand sich beeinträchtigt fühlt, so ich-bezogen ist, dass er den anderen nicht die Chance gibt, verstanden zu werden. Das geht nicht. Sorry, bei bestem Willen, wir können da gerne drüber reden, aber da hört meine Toleranz auf. Ja, ich kenne das. Unten zu sitzen, jemand zuzuschauen und abgelenkt zu werden. Das kann ja auch daran liegen, dass meine Predigt schlecht ist. Das muss ja nicht daran liegen, dass hier Gestiken gemacht werden. Oder das kann daran liegen, dass mein Kopf abgelenkt ist. Aber die Frage ist doch jetzt hier jetzt, wer ist Philippus? Wer ist Philippus hier in dieser Geschichte? Welche Rolle hat er? Philippus ist doch eigentlich das Zwischenstück zwischen dem Kämmerer und Gott. Er ist derjenige, der sich von Gott gebrauchen lässt, damit jemand Gott verstehen kann. Er fragt also nicht, was kann ich dafür tun, damit ich richtig auf meine Kosten komme, sondern kommt der Heilige Geist zu ihm und sagt, Philippus, jetzt machst du dich mal auf und da triffst du jemanden. Und alles Weitere machst du einfach selbst. Der hat keine Anweisung mehr bekommen. Er ist nur zu diesem Wahr gegangen, hat gehört, dass die Jesaja-Rolle gelesen wird und hat sich wahrscheinlich gefragt, versteht er das überhaupt? Und dann hat Philippus einfach das gemacht, was er so macht. Er hat es ihm erklärt. Und wird damit zum Mittler, zu jemandem, der einen anderen unterstützt und damit zu jemandem, der nicht an sich denkt. Ich glaube, dass wir als Christen lernen müssen, dass zum Christentum beides gehört. Ja, es geht viel auch um mich beim Kreuz. Jesus will mich retten. Aber ich glaube, wenn wir nicht begreifen, dass es da nicht bleibt, dass es niemals da bleibt, sondern dass Jesus mich mitnimmt und sagt, so, und jetzt geht's nicht mehr um dich. Jetzt geht's um die, die mich suchen. Wenn ich den zweiten Schritt nicht mitgehe, dann habe ich das Evangelium nur in seiner Hälfte und damit gar nicht. Was hilft mir ein Evangelium, sagt Paulus selbst, wenn ich nur das eine nehme und das andere nicht? Die Sehnsucht, die mir hier hervorspringt, ist also, sind wir eine Gemeinde, die sich danach sehnt, Philippus zu sein. Jemand zu sein, der verbindet, der Menschen etwas ermöglicht, anstatt Menschen hindert, nur auf sich zu schauen. Sind wir eine Gemeinde, die Sachen tolerieren und aushalten kann und die die Stärken in den Schwächen sieht? Sind wir eine Gemeinde, die hofft und Sachen ermöglicht und sich danach wünscht und sehnt, dass das, was in Lübeck passiert, auch hier passiert? Dass mehr Menschen davon erfahren können. Und ich weiß, und darum geht's auch gar nicht, ich muss diese Aufgabe nicht machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das nicht will, sondern nur, dass ich es nicht kann. Ich kann diese Sprache vielleicht lernen. Okay, aber eins kann ich nicht. Ich werde niemals wissen, wie es ist, nicht zu hören. Und da habt ihr eine Gabe bekommen, die man als Manko sehen könnte, vielleicht als Beschneidung. Und man könnte sich darauf konzentrieren, wie schlecht das Leben ist. Und wenn ich euch anschaue, dann macht ihr das nicht. Ihr gebt euch nicht einfach zufrieden, sagt, dann höre ich einfach nichts. Dann ist das halt so. Sondern ihr sagt, ich lebe meinen Glauben. Ich lebe meinen Glauben weiter. Ich bin Philippus. Ich werde Menschen, die nicht hören können, in meiner Sprache zeigen, dass sie wieder hören und sehen können, dass sie wieder verstehen können, dass Beziehung und Kommunikation gelingt. Und dafür möchte ich euch danken. Amen.